Guess who's back? Gleich der erste Podcast im neuen Jahr und schon befinden sich Dimbula Nejiyaku zusätzlich zu Jira aus der Anihabara-Redaktion auf einer vierwöchigen Achterbahnfahrt durch die Winter Season. Steigt also ein und begleitet uns beim Bewältigungsversuch eines verhängnisvollen One-Night-Stands in Domestic Girlfriend, einer Reise durch die Märchenwelten von Grimm's Notes, The Animation, halsbrecherischen Flugmanövern in schwindelerregender Höhe in Girly Air Force und einem Ausbruchversuch aus dem Gracefield-Weißen Haus in The Promised Neverland. Viel Spaß! Willkommen zurück zur 86. Shortcuts-Folge. Wir haben nicht so lange Pause gemacht wie sonst, aber schon ein paar Wochen. Und sind jetzt zurück in der Winterseason. Hey, unsere Season-Preview ist wieder da. Hi, Oleg.
Hi.
Und hi, Jaku.
Ja, willkommen zurück.
Bist du so depressiv wie immer?
Ja, heute ist recht. Ich war eigentlich gut gelaunt, ich war eigentlich gute Dinge heute. Habe ich kurz auf die Liste geschaut, welche Animes wir heute schauen und war vorbei.
Und wer noch neu dazu ist, aus unserer Redaktion. Hi, Jira.
Hallo.
Na?
Na.
Was hast du als letztes gesehen?
Ich gucke immer noch viel aus der Herbstseason. Also Honda-san habe ich letztens beendet, in diesem Bookseller. Und Zombieland-Saga. Und ich kämpfe mich momentan in Sword Art Online durch.
Aber ansonsten. Kämpfen.
Ja, so also die erste Staffel fand ich noch echt gut, aber die zweite, so mit Gun Gale, ist schon. Es zieht sich ein bisschen.
Du bist noch gar nicht bei Elicization.
Nee, bin ich noch nicht. Aber ihr könnt da trotzdem drüber reden, mich stören so Spoiler-Sachen jetzt nicht so unbedingt.
Ja, bei SAO verpasst du eh nichts.
Also heute wurde es ein bisschen spannender. Wir haben heute Morgen eigentlich das geguckt, wo die gegen diesen Deathshot, heißt der ja, so angefangen haben zu kämpfen. Da wurde es jetzt spannender, aber davor die ersten 8 Folgen, das hat sich echt gezogen.
Die ersten 8 Folgen, also da gibt es ja auch eigentlich keinen so wirklichen Antagonist irgendwie. Es ist halt sehr viel Gelabere.
Ja.
Und Traumas und so.
Ja, die Sinon ist zwar ein interessanter Charakter, auch mit ihrer Hintergrundgeschichte, aber irgendwann war das doch sehr langatmig. Da fand ich Staffel 1 besser, da ging ein bisschen schneller voran.
Oleg, du hast auch SAO geguckt.
Ja, also ich bin gerade dabei, sind wir gerade bei 13. Folge mittlerweile und das kommt ja gut wöchentlich und macht wirklich viel Fun. Von der ersten Folge aus halt angefangen, ist man wirklich da mittendrin und man möchte halt immer wieder mehr sehen, also Handlung ist auf jeden Fall diesmal drin.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich auch gerne mal mehr sehen, weil bei Elicization sieht man halt irgendwie, also dadurch, dass das auf ein ganzes Jahr gestreckt ist, hast du einfach mal in so einer Folge einfach mal einen Kampf.
Genau. Und sie sprechen viel zu viel. Also das ist
wirklich so. Folge 12, einfach komplett Monolog durch.
Ja.
Was nicht Folge 13, dann wurde dieser Monolog nochmal in der Hälfte der Folge nochmal gerecapped und dann noch ein paar neue Sätze ergänzt. Die nehmen sich ein bisschen zu viel Zeit.
Ich denke auch, aber ich hoffe mal, dass es da endlich mal losgeht, richtig. Also es fängt ja schon ganz gut an. Und das
hast du schon die 14 gesehen?
Nee.
Die gestern rauskam?
Oh! Danke.
Sehr gut. Die mal nach dem Podcast an. Das ist ein sehr, sehr schöner Fight, so mit Feuer und
sehr
Eis
geil,
und so.
Sehr geil, danke. Da freue ich mich.
Meine Theorie ist immer noch, dass da Ufotable mega viel dran sitzt an dem Anime. Das ist viel zu viel 3D-CGI. Ja. Ich habe jetzt After the Rain geguckt und das hält mich gerade auch ein bisschen auf, weil sobald ich die Review fertig habe, starte ich so einen Marathon, dann gucke ich mir so am Stück einfach mal so Scumswish, Rescue Does Not Dream of Bunny Girl Senpai und halt jetzt diesen Domestic Girlfriend, mit dem wir heute auch in die Winterseason starten. Die drei gucke ich mir nämlich dann im Marathon an. Genau. Und da sind wir auch schon beim Thema.
Ja, und mich willst du nicht fragen, oder wie?
Sehr geil. Trollst mich doch sowieso jetzt.
Nee, ich habe wirklich eine Antwort.
dann frage ich dich, Jakob, was hast du gesehen?
Ja, was ich heute gesehen habe, das Einzige, was ich gesehen habe, ist eigentlich mein Spiegelbild heute Morgen und habe mich gefragt, was ich mit meinem Leben anfange. Aber sonst nicht.
Danke, dass du mir meine großartige Überleitung damit jetzt kaputt gemacht hast. Und aus Trotz komme ich jetzt einfach ohne Überleitung zu Domestic Girlfriend. Ha! So, hat 12 Folgen, ist Romance-Drama-Anime. Adaptiert von einem Manga. Adaptiert Dio Medea. Das sind diese Leute, die so krasse Story-Konzepte irgendwie in ihre Anime umsetzen wollen und dann sowas wie
Mayoiga, Lost Village machen und so. So, den Simulcast gibt es bei Anime On Demand. Und die Beschreibung. Oberschüler Natsuo ist hoffnungslos verliebt in seine fröhliche und beliebte Lehrerin Hina. Doch eines Tages trifft er ein Mädchen namens Zoe und lässt sich auf eine Nacht mit ihr ein, um seine verbotenen Gefühle zu überwinden. Kurz Zeit später jedoch eröffnet ihm sein Vater, dass er wieder heiraten wird und stellt ihm die zwei Töchter seiner zukünftigen vor. Bei diesen handelt es sich um keine geringeren als Hina und Rui. Kam das unerwartet. Wie fandet ihr den Anime?
Ja, für mich kam es echt unerwartet, weil ich die Beschreibung davor nicht gelesen habe.
Hey, komm. Als der gesagt hat, dass er wieder heiraten wird, in dem Anime.
Ja, ich hab da vielleicht gedacht, dass es irgendwie eine von beiden ist, aber halt nicht beide halt, die dann zusammen wohnen. Das ist schon ein bisschen over the top.
Das wurde ja vorher schon einmal angeteasert, als er da die Lehrerin angeguckt hat und dann die Schwester noch gesehen hat oder umgekehrt.
Ja, ja, genau. Dieser Anime, wie der gestartet ist, weißt du, irgendwie so ein Close-up von so einem Mülleimer mit so einem gebrauchten Kondom drin, irgendwie so einen abendsonnigen Look mit ganz vielen roten Farben und so diese traurigen Visagen und dann irgendwie dieser Satz so, ich habe gerade meine Umschuld verloren. Schnitt, Opening. Oleg, wie fandest du ihn?
Ich fand auch den Start, der war schon ganz cool. Auf jeden Fall, wo er da zu seinem Kollegen halt hinkommt und anfängt, da komplett sich auszusprechen, wie halt diese ganze Geschichte da entstanden ist. Und ich fand es überhaupt schon geil, dass er natürlich hier diese eine nüchterne, warte mal, wie hieß die jetzt? Hina oder Hina war es, ne? Rui. Ja. Auf jeden Fall, ja, dass die einfach so zu ihm so eiskalt, nachdem die dann in so einer Karaoke-Bar waren, ja, komm, wir müssen mal was ausprobieren. Gehen die halt in ihr Zimmer. Er natürlich total, ja, ist sich auf seinem Bett und so, ja, ich möchte jetzt nicht mehr als Kind behandelt werden. Knall mich. Denkt man sich so, okay. Ja, und als ich später das selber das dann herausgefunden habe, dass die da heiraten, ach, das Jahren, dass der Vater die Mutter da heiraten will, die Geschwister sind, habe ich mir gedacht, wow, ich so, was geht gerade echt in seinem Kopf ab?
Ich fand aber tatsächlich irgendwie so diese Begründung irgendwie so, dass sie so meint so, ja, du sahst so aus, als hättest du damit auch noch keine Erfahrung und ich wollte nicht einfach nur von irgendwie so einem Playboy da vernascht werden. Ich weiß nicht, Jira, da musst du uns aushelfen. Klingt schon eigentlich nachvollziehbar, oder?
Nein, weiß nicht.
Es kann ist ich immer noch ein zu äußern. Aber irgendwer muss sich zu äußern.
Ja, toll. Ich weiß nicht. Ich finde, die Charaktere sind sowieso noch so schlecht zu durchschauen. Von daher fand ich die Begründung von ihr irgendwie komisch, weil so wirkt die ganze Zeit so trocken und dann kommt die auf einmal mit so einer halbwegs vernünftigen Begründung um die Ecke. Weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, in welche Richtung auch ihre Charakterentwicklung gehen wird. Das ist halt so die Sache. Weil man konnte sie ja kaum lesen. Der andere ist halt tollpatschig und freundlich und so weiter. Aber bei ihr so wirklich so wie dieser Killerblick, als ob man gerade da auf einen zielt und abdrückt. Das ist genau das Gleiche.
Aber findet ihr das echt so, dass man die so überhaupt nicht sieht? Ich finde die ja nicht mega vorhersehbar, diese Charaktere. Also, und auch die Lehrerin irgendwie, die ist halt so gezwungen in jeder Situation heiter. Und du weißt, wenn jemand so gezwungen heiter in jeder Situation ist, also die macht ja permanent nur Späße mit ihrem neuen Bruder da. Dann weißt du, da steckt irgendwie eine traurige, also irgendwas Trauriges.
Ja, ich fand das ja auch so geil, als die halt in dieses neue Haus da umgezogen sind und die so, ja, ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Sie ist halt an den Tisch. Da ist mehr gelaufen als an meiner Silvesterparty.
Das stimmt tatsächlich. Ich war dabei.
Ich weiß.
Nee, warte, warte, Leute. Ja, müssen wir ein bisschen hier, nicht, dass die Zuschauer noch denken, der Anime ist gut oder so. Wenn wir schon die Charaktere ansprechen.
Ich hasse dich.
Wenn wir schon die Charaktere ansprechen, muss man auch ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe zu diesen drei Charakteren, an unserem Main-Charakter, muss man ganz ehrlich sagen, ist halt eine stumpfe Kartoffel. Die erste Hälfte des Animes ist halt komplett, wenn er halt außerhalb dieser Szene, wo er bei seinem Otaku-Freund ist, ist halt komplett halt irgendwie, ja, er macht halt gar nichts mehr, er hat null Emotionen irgendwie, pimmelt einfach überall rum und hat halt null Emotionen, also keine Ahnung. Ist halt in meinen Augen 0-15 Charakter schlechthin, also besser kann man ihn nicht beschreiben. Dazu kommt dann noch diese blauhaarige Rui. Und sie ist halt auch so ähnlicher Fall, einfach halt, ja, die schüchtern, bla 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 und labert kein Wort und ja,
vor allem ist die aber auch, vor allem ist die halt auch sehr, sehr schroff und du weißt, wenn halt, ist genau wie bei Hina im Prinzip, wenn so ein Charakter so extrem schroff ist, dann hat der so irgendwie noch sowas Mysteriöses, so irgendwas, was ihm mal zugestoßen ist. Also deswegen sage ich ja, die Charaktere sind eigentlich schon recht, kann man schon ganz gut lesen.
Ja, zur Lehrerin, ja, das ist eh das größte Problem in meinen Augen, ja. Man hat sie ja die erste Hälfte gesehen, wie sie in der Schule ist und so weiter und halt da auf dem Dach und so weiter, wie sie da.
Und so Kinder fallen nicht beim Beuteschema.
Und da halt ihre Späße macht und halt eigentlich, wie du schon sagtest, halt immer happy drauf ist. Und dann kommen die ganzen Szenen, wo sie quasi dann zu Hause ist mit unserem Protagonisten. Und da verhält sie sich komplett anders irgendwie im Vergleich zu dem, wie sie sich halt sonst verhalten hat im Anime. Ist sie plötzlich tollpatschig, läuft da mit ihrem halbnackten Oberkörper rum, nur mit einem Tuch drüber, irgendwie sowas. Schläft irgendwie auf dem Sofa ein, nachdem sie sich totgesoffen hat oder so. Keine Ahnung, Mann. Also ich finde da überhaupt keinen roten Faden bei den Charakteren.
Ja, oder die haben halt alle zwei Seiten. Dass sie halt diese zwei Seiten hat, einmal dieses Leben als Lehrerin am Tag und dann wie sie eigentlich wirklich ist. Und er hat ja auch, der hat ja am Anfang gesagt gehabt, der war nicht so, nur durch so einen Kumpel, der ihm das empfohlen hat, dass er seine Haare jetzt so gestalten soll und Kontaktlinsen reinmachen soll, dass er so seine naive Art, nenne ich sie jetzt mal, dass er die halt versteckt hinter dieser ruhigen Art, ganz am Anfang, wo er versucht, dann mit dieser Rui zu sprechen, in Kontakt zu kommen, dass er sich da halt verstellt, dass die sich alle so ein bisschen verstellen und erst die Wahrheit rauskommt in den nächsten Folgen, wenn man die so ein bisschen besser kennenlernt.
Genau das ist auch der Grund, warum ich keine Brille trage, wenn wir einen Podcast aufnehmen und nicht irgendwie, weil ich kurzsichtig bin und mit Brille halt einfach nicht sehen würde, was auf meinem Monitor abgeht. Jetzt wisst ihr's. Mich erinnert das Anime total irgendwie so an Scum Swish. Es ist halt also das typische Setup, so ein bisschen melodramatisch, irgendwie so eine Beziehung, die unter gesellschaftlichen Tabus steht.
Ja, ich weiß nicht, wo ich kenne die Referenz nicht.
Die haben wir in der Winter Season Preview 2017, glaube ich, gesehen.
Ja, genau.
Zu lange her. Dann nochmal zum Schluss eure Bewertungen. Oleg.
7 von 10.
Okay. Jaku, deine Bewertung?
Ich schwanke zwischen, ja, sagen wir mal 3,5 von 10, ja. Also war es zwischen 3 und 4.
Ich hasse dich. Und weil ich diesen sehr hasse, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das Neji dem eine 7 gegeben hat. Was ist los mit dir? Ich gebe ihm auch eine 7. Normalerweise ist das doch gar nicht ein Anime für dich. Nee, weil so aus dem Opening, dieses reflektierende Wasser und so spiegelnde Fensterfassade, also es sieht schon aus als mediterrane Einflüsse im Ost, also mit Akkordeon, sieht schon so aus. Es könnte mir das gefallen, so produktionswertmäßig. Jira, was meinst du?
Aufgrund der Tatsache, dass ich hoffe, dass sich der Anime noch, also die Charaktere sich doch besser entwickeln, würde ich dem aber 6 von 10 Punkten geben. Die erste Folge hat mir zwar jetzt nicht ganz so hundertprozentig gut gefallen, wie von manch anderen Animes, aber doch, ich glaube, der hat Potenzial.
Finde ich gut, dass du noch so lange redest, weil dann hatte ich nämlich kurz Zeit, im Taschenrechner das einzugeben, was die Durchschnittsnote ist. Genau, Oleg. 5,875 von 10. Danke, Jaku, für deine krumme Wertung. Nächstes Mal wieder Ganzzahl, dann kriegst du das auch im Kopf hin.
So. Ich weiß auch nicht, wie wir dazu gekommen sind, diese Kommastellen noch dazu zu nehmen.
Machen wir weiter mit dem nächsten Anime. Neji hat uns nämlich mitgebracht, Grimm's Notes,
genau. Die Animation. Es besteht aus 12 Episoden, die Genreart ist Fantasy, Action und Adventure, ist halt von einem Mobile Game adaptiert, kommt vom Studio Brainbase und ist im Simulcast von Anime On Demand. Kommen wir zu dem Plot. In der Märchenwelt bekommen alle Charaktere von Geburt an ein persönliches Märchenbuch von der Storyteller, in dem ihr Schicksal niedergeschrieben ist. Die Chaosteller hingegen schreiben die Bücher ohne Wissen der Besitzer und lassen diese vom guten Weg abweichen. Doch es gibt auch einige Auserwählte, die Bücher mit leeren Seiten zur Geburt bekommen. Sie bekämpften die Chaosteller zusammen mit bekannten Märchenfiguren und suchen derweil ihre eigene Rolle in der Märchenwelt. Weitere Fortsetzungen gibt es bei Audible.
Allerdings mit einem richtigen Sprecher.
Danke!
So, und wenn ich jetzt halt schon anfange rumzubeefen. Ey, das klingt doch total nach irgendwie so einer coolen philosophischen Geschichte. Weißt du, irgendwie so Leute, die so Bücher haben, wo ihr Leben drin geschrieben sind, und dann gibt's halt welche, die halt sagen, ja, okay, ich mach halt einfach nicht, was da drin steht. Und halt dieses Rotkäppchen weiß, es wird vom bösen Wolf gefressen. Deswegen wehrt die sich ja so ein bisschen dagegen. Weißt du, da sind so viele Sachen, die so philosophisch irgendwie einen Wert haben können. Aber stattdessen macht man hier so eine dämliche, episodische Narrative, wo man irgendwie jede Woche irgendwie eine neue Story und ein neues Märchen hat. Ah.
Muss nicht sein, ne?
Ich muss eben was trinken. Verdammt, ich hab nichts mehr. Bin ich halt nur angefressen. So, was meint ihr zu dem Anime?
Naja, ich finde ja dass es einfach halt episodisch ist, quasi, dass halt jede Folge eine eigene Story erzählt wird, finde ich jetzt nicht schlecht in dem Sinne. Ich finde es halt einfach nur, weiß ich nicht, es fehlt einfach halt so das Interessante dabei halt. So, ja, diese Chaos-Typen gibt's da, diese Storys umschreiben. Und Mitte der Folge habe ich mir irgendwann gedacht, ja, okay, wird das jetzt so in der Richtung so die Detektivsache sein? Wir müssen immer herausfinden, wer jetzt dieser Chaos-Teller oder wie der heißt, ist, und den müssen sie ja entlarven oder was auch immer. Irgendwie fehlt das so der Funken, wo man halt dann Bock drauf hat auf die nächste Folge. So.
Kann ich total verstehen.
Anscheinend bin ich hier die Einzige, die den Anime mag. Ich persönlich fand den zum Beispiel sehr gut. Ich mag dieses Episodische, weil das passt zu dem Märchen. Man basiert es ja auf den ganzen Grimm-Märchen und die sind ja alle für sich recht klein. Da kann man jetzt nicht irgendwas dran ausbauen, was dann über sich über 5 Episoden ziehen würde. Und ich mochte das auch, dass sie am Anfang auch erst so in diesen besonderen Animationsstil mit den Mosaikgläsern gezeigt wurden, die normale Geschichte erzählt wurde, bevor dann die geänderte Geschichte durch den Chaos-Teller, glaube ich, heißt der, bevor die eingeleitet wurde, also quasi bevor es dann mit der ganzen Action und ähnliches. Erst die traurige Geschichte, traurige Wahrheit hinter den Grimms-Märchen und dann die ganze Action losging. Von daher, mich hat der Anime sehr gut unterhalten.
Vielleicht hasse ich auch einfach Mobile-Game-Adaption, das kann auch sein. Allein schon, also als die da so reinkommen und du siehst halt erstmal so diesen Typen, der, also ist jetzt halt Alice aus den, ne, Alice im Wunderland-Märchen und kämpft dann halt gegen so ein komisches Digimon-D-Reaper-Puppenviech.
Die sehen immer noch so ähnlich aus wie die Viecher aus Kingdom Hearts.
Ich wusste, dass die mich an etwas erinnern.
Ich habe mal Kingdom Hearts gespielt. Es tut mir leid. Ja, jetzt hasst mich die ganze Welt. Gerade weil, wie viele Tage haben wir noch? Wir haben jetzt irgendwie noch so 7 Tage bis zum Release von Kingdom Hearts. Egal, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Es gibt auch nur dieses eine Monster-Design in dem ganzen. Die sehen halt alle genau so aus. Vielleicht nächste Folge mal ein paar neue Designs. Auf jeden Fall hörst du dann so, verwandelt sich dieses Alice dann wieder zurück in einen Typen und denkst du schon so, ja, danke Japan. Aber dann kommt auch noch diese Prämisse so von wegen so, wir haben hier diese Story-Zones, wo irgendwelche Märchen so sind und dann müssen die dieses Rotkäppchen-Märchen immer und immer wieder durchmachen von Generation zu Generation. Und dann gibt es halt irgendwie so einen bösen Schatten, der sich der Besitz von diesem Rotkäppchen ergreift, weil Rotkäppchen möchte halt nicht vom Wolf gefressen werden. Außerdem ist Rotkäppchen ist angefressen, weil der Jäger irgendwie auf seine Mutter steht und irgendwie sie nur ausnutzt und ihr nur hilft, um irgendwie sich an ihre Mutter ranzumachen.
Das ist ja diese traurige Hintergrundgeschichte, die ich meinte, die dann jetzt ausgenutzt wird, um da ein bisschen Action reinzubringen.
Ich finde es jetzt auch nicht, also das klingt jetzt auch, glaube ich, wenn man es so erzählt, klingt das eigentlich auch ganz okay. Aber das ist schon der nächste Kritikpunkt. Ja, Rotkäppchen ist vernünftig charakterisiert, weil jeder von uns weiß sofort, wie Rotkäppchen so charakterlich drauf ist und der Wolf und der Jäger und so weiter. Aber dieser Maincast, also ich habe das erst jetzt auch am Ende gecheckt, dass das eine ist irgendwie Alice aus Alice im Wunderland, das andere ist Cinderella, weil der hat irgendwie so einen Satz gesagt hat von wegen, oh, ich muss aufpassen, meine Kristallschuhe dieses Mal nicht brechen, und das andere ist irgendwie Goliath und Robin Hood. Und das ist der Maincast und das ist deren Charaktereigenschaft. Wir erfahren nichts über die. Und
ja, aber wir haben ja auch eigentlich kein Geschichtenbuch.
Ja, wir können auch nicht, also anscheinend Leute, die ein Buch mit leeren Seiten haben, die sind anscheinend auch einfach charakterlich komplett leer.
Kann ja gut sein, dass das so geplant ist. Ich meine, verwandeln die sich ja auch nur in ihre Figuren. Das ist so ein bisschen Magical Girl Style mäßig mit dem Verwandlung, fand ich. Voll, weil die verkörpern ja nicht direkt ihre Figur, sondern die verwandeln sich ja dann dieser Figur. Deswegen haben die ja nicht deren Story.
Ich würde einfach, falls keiner von euch ansonsten abschließende Worte zu diesem Anime haben will, würde ich einfach sagen, wenn ihr Bock hattet auf Märchenmädchen und einfach davon grandios enttäuscht wart, weil es so kacke aussah, dann ist das einfach eure Alternative dazu, weil dann ist es wirklich eine gute Alternative und man muss sein Hirn aber ausschalten können.
Ja.
Ich glaube, das ist.
Aber die Kampfszene war gut.
Die war echt.
Das könnt ihr nicht leugnen. Die war wirklich gut.
Nee, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich schon so beim Wolf-Design irgendwie an Garurumon, also ohne Witz, das sind so viele, also du kannst mir nicht sagen, dass die sich irgendwie nicht bei Digimon orientiert haben.
Ja, der Wolf sieht wirklich aus wie Garurumon, das stimmt schon.
So, nur also,
mit anderem Fellmuster.
Also Zielgruppe, Leute, die auf Märchen stehen und Digimon-Fans.
Dann sprichst du aber eine große Gemeinde an.
Das stimmt. Also komplett Anime-Deutschland.
Ich finde, das ist ein schöner Anime, so für zwischendurch.
Ja,
schon. Wo es dann auch nicht mal so schlimm ist, wenn man jetzt die letzte Folge vergessen hat.
Das Konzept.
Oder alle. Nee, Spaß.
Das Konzept ist zumindest ein bisschen besser als so die Standard-Mobile-Game-Adaption. Mehr Lob kriegt der Anime aber von mir nicht. So, eure Bewertung. Du fängst wieder an, Neji.
2 von 10.
Jaku.
Wenn sie recht besser, ich würde ihm schon eine 4 geben.
Ich gebe ihm eine 5. Das ist das quasi das unterste von meiner Skala.
Ja.
Außer wir gucken irgendwie was von irgendwie sowas wie. Wie heißt der Anime, der so schlecht ist? Also Märchenmädchen hätte ich auch eine 4 oder eine 3 gegeben. Nee, nicht SAO, fick dich. Jira, was gibst du ihm?
Ich gebe den 8 von 10. Ich fand den hervorragend. Wie gesagt, mich hat der super unterhalten. Jetzt habe ich euch geschockt.
Weißt du, ja, schon. So sehr, dass ich jetzt gerade überlegen muss, was wir denen nochmal alle jetzt gegeben haben, dass ich das irgendwie noch in eine Durchschnittsnote
reinbekomme. Das liegt auch daran, weil ich weibliche Zuschauerin bin, dass ich das vielleicht besser finde, dass es halt wirklich mehr das weibliche Publikum anspricht. Das kann das ja auch
schon,
sein.
Das ist schon auch gut so.
Ich muss ja auch andere Sachen dann nicht mögen unbedingt, ne?
So, wo ist der ultimative Shonen-Anime? Ach, den haben wir ja am Ende. Ja gut, du hast ihm eine 4 gegeben, ne?
Nee.
Dann haben wir nämlich eine Durchschnittsnote von 4,75. Ob das noch ein Anime diese Season unterbieten kann, werden wir sehen. Bestimmt.
Ich glaube
schon. Ja.
Und unser...
Ja, ich wollte gerade sagen, ein heißer Kandidat darauf ist unser nächster Anime. Aber gute Überleitung, Jaku.
Ja, die Rede ist von Girly Air Force. Wird 12 Folgen haben. Genre sind Action-Sci-Fi. Ist eine Light-Novel-Adaption vom Studio Satellite. Ein Simulcast hierzulande gibt es von Crunchyroll. Mysteriöse Kreaturen namens Zay erscheinen plötzlich wie aus dem Nichts und überrennen die Luftstreitkräfte der Menschheit. Um gegen sie anzukommen, erschaffen die Menschen modifizierte Kampfflieger namens Töchter, die von automatisierten Piloten in Form menschlicher Mädchen gesteuert werden. Den Animal. Unsere Geschichte findet ihren Anfang, als der junge Kai Narutani auf ein strahlend rotes Flugzeug und seine Pilotin Rippen trifft, die als Trumpfkarte der Menschheit gilt.
Rippen.
Vielleicht sollten wir ein bisschen drüber sprechen, wie es zu dieser Situation überhaupt kam, dass er sie traf. Weil es geht halt so los mit so einem Flüchtlingsschiff, was aus Shanghai gerade nach Japan übersetzt. Und auf einmal Bomben auf diesem Schiff runtergehen und dann müssen die halt evakuieren und auf Rettungsboote und auf einmal tauchen am Himmel diese Seile auf und es kommen dann die normalen Kampfjets und man merkt es übrigens richtig gut, dass es sie halt diese Seile nicht anvisieren können, weil die so Tarnoptik haben und sowas. Wie haben sie das genannt? EPCM?
Ja, ja.
Dann gab es noch diese andere Fähigkeit irgendwie, die hieß Heimat, aber ohne E, aber trotzdem wie Heimat ausgesprochen. Was war das nochmal? Ach genau, das war das, dass diese Viecher so krasse Moves machen konnten, weil sie sich irgendwie nicht an G-Kräfte halten müssen. Und deswegen genau, braucht man ja jetzt diese Roboterkampfflieger in Form von Mädchen. Auf jeden Fall auftritt unsere Roboterkampffliegerin, die halt dann... Also es war schon, also bei der Light Novel war schon so ein militärischer Berater bei. Und man merkt das auch schon, also diese Aerial Maneuvers sind schon echt cool. Ich glaube, so könnten Kampfjets auch wirklich fliegen. Auch wenn diese Täuschkörper dann angehen, um diese wärmesuchenden Lenkraketen abzufangen. Das ist super.
Vielleicht ja, war super. Aber
vielleicht wäre doch gut gewesen, wenn es ein paar mehr Bilder die Sekunde gehabt hätte, aber ja, es ist budgettechnisch nicht drin.
Solange die Charaktere noch nicht vorgestellt wurden, war es super.
Sache, ja, er hat total stark angefangen, der Anime, aber dann nicht von dem Lauf der Folge hat er immer mehr nachgelassen.
Aber dann fing unser Hauptcharakter an, aus seinem Rettungsboot einfach rauszuschwimmen auf offenem See, das sorry. Und dann da an dieses an diesen abgestürzten Jet. Normalerweise, wenn Jets abstürzen, kommt so eine Sogwirkung, die dich runterreißt und du stirbst, weil du kommst nie wieder an die Wasseroberfläche zurück. Aber dieser Fighter-Jet kann halt auf Wasser fliegen, ohne irgendwelche Anstalten zu machen, zu versinken. Und dann kommt halt hier das Anime-Mädchen raus und küsst ihn einfach mal so. Schöner Darling in the Franks Rip-Off.
Sie hat ja immerhin auf ihn reagiert, ne? Und das ist ja das Interessante, wie sich auch die Folge dann auch weiter hinzieht, ne?
Spielt es auf die Szene an, wo dann unser Hauptcharakter Abendessen beim Supermarkt holt.
Genau.
Dann auf einmal natürlich dieser Kampfjet auf so einem Transporter an der roten Ampel vor ihm hält und dann denkt er sich mal so, hier in der Nähe ist ein Militärgelände, ich fahre da mal mit dem Fahrrad hin, wird schon nichts passieren. Auf einmal kommen diese...
Nee, aber das Geile... Nee, aber vor allen Dingen, ich finde es auch geil, dass wirklich, es ist jedes Mal, dass immer, wenn irgendeiner irgendwas verfolgt, ne, nie Menschen da sind. Es ist immer leer.
Also ganz ehrlich, auf dem Militärgelände kann ich das aber verstehen, weil normalerweise, also ich kann auch die Reaktion dann verstehen, also vielleicht war sie ein bisschen übertrieben, weil ich kann verstehen, warum dann auf einmal Leute von der Armee ankommen und ihn
da halt, mit
halt kidnappen. Also war ja schon ein bisschen übertrieben, so dass sie ihn auf den Boden geschmissen haben, irgendwie geknebelt, irgendwie gefesselt, in diesen schwarzen
Wänden gepackt. Ja, aber ich fand aber von der Situation her, war es ja auch ganz cool, wo der da...
Was so hat der anderes erwartet?
Ja, aber das ist ja das Geile gewesen. Da sitzt er ja kniend, wird halt die ganze Zeit bedroht und ruft da halt nach seiner Schwester. Ne, ich glaube, es war Schwester, Cousine.
Cousine ist das, glaube ich.
Cousine sogar. Genau, ruft halt nach ihr, wie es um ihre Sicherheit da geht. Und der so, ja, mit ihr ist alles gut. Und bedroht ihn halt die ganze Zeit weiterhin. Und dann genau in diesem Moment, wie man es natürlicherweise erwartet, aktiviert sich der Düsenjet und sagt, nein, nicht anfassen. Genauso kam es rüber.
Das hat er tatsächlich nicht gesagt, aber das ist tatsächlich, es war auch genau in der Sekunde, wo er meinte, ich zähle bis 5, dann töte ich dich. Und dann bei 0
genau.
So, geht das Ding halt an.
Genau.
Die Waschmaschine an, ey.
Erinnert mich total an Apeggy of Blue Steel, falls ihr noch kennt. Aber, Jaco, du kennst ihn auf jeden Fall, weil du hast da damals für getypesettet.
Ja. Aber wenn wir schon bei schlechten Scriptwriting sind, einfach die Szene danach schon einfach, wo dann, ich wollte dich einfach nur ich habe gemerkt, bei dem, als hier das Flugzeug, nicht Flugzeug, der Kampfjet abgestürzt ist, da hat er mit dir reagiert und deswegen wollte ich hier einen kleinen Spaß machen, mir erlauben und siehe da, sie hat wieder reagiert. Und jetzt erzähle ich dir einfach mal die kompletten Geheimnisse unseres Schlitzpunktes. Und du bist zwar nur ein Zivilist, aber mache ich trotzdem.
Ja.
Datensicherung und so.
Datenschutz, hallo?
Ja, Datenschutz, ja.
Aber wenn er jetzt... Nicht. Wenn er jetzt ja schon mal irgendwie, er ist jetzt ja wahrscheinlich irgendwie so der psychologische Berater dieser Mädchen irgendwie so. Ich meine, wenn er jetzt schon mal dabei ist, vielleicht kann er auch gleich mal den Vorschlag äußern, dass man die Dinger vielleicht, also diese Kampfjets vielleicht nicht lackiert wie irgendwelche Modellbauflugzeuge aus irgendwelchen Spielwarenladen. Also, ne, muss man nicht machen, aber wäre mal ein Vorschlag.
Ja, trotzdem ein interessantes Rot, also.
Ich freue mich auch schon, wie die mir erklären wollen, warum diese ganzen Fanservice-Sachen irgendwie storyrelevant sein sollen. Habt ihr noch was zu dem Anime zu sagen?
Nö. Nicht wirklich.
Er ist schlecht.
Ja.
Cliffhanger, bevor wir zur Bewertung kommen, muss ich mindestens einmal über die Musik geredet haben. Komm. Also, das macht das Künstlermusikkollektiv Ive Sound, was man so kennt. Da sind so Leute Mitglied wie Kotoko und Mami Kawada und Mel, die zum Beispiel das Opening von Black Lagoon gesungen hat. Damals. Komm, das kennt ihr alle. Wir sind mit dem Anime groß geworden.
Ja.
Der Soundtrack ist gut, das stimmt schon. Auch am Anfang bei der Kampfszene.
Und behalte das im Kopf, damit wir nicht bei einer 4,75 rauskommen. Neji, was ist deine Bewertung? Ich will euch nicht beeinflussen.
4 von 10.
4 von 10. Okay, ja, gut, deine Wertung?
2.
Ja, wir können unter diese 4,75 kommen. Jira, was meinst du?
3. Mich hat der total enttäuscht.
Jetzt ist knapp.
Ich hab was anderes erwartet. Sowas wie Kankole oder so habe ich erwartet und nicht irgendwie das da. Was da war.
Da gebe ich ihm jetzt eine 10, damit wir auf 4,75 kommen. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihm eine 6 gegeben.
Was?
Aber damit kommen wir auf eine 4. Damit haben wir erfolgreich gerade Grimm's Notes unterboten. Gar nicht so lange gedauert.
Also schafft es auch der nächste Anime.
Das ist eine gute Frage.
Nein.
Jira, du hast den uns mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe Promised Neverland mitgebracht. Wird auch 12 Episoden umfassen. Erscheint bei Wakanim. Ist eine Adaption an die gleichnamige Manga-Serie, die auch beim Carlsen Verlag hier in Deutschland erscheint. Gehört zum Genre Horror, Mystery, Sci-Fi. Und produziert wird das Ganze vom Studio Cloverworks. Zur Beschreibung. Emma, Norman und Ray leben wohlbehütet im Waisenhaus Gracefield House. Umgeben von ihren Brüdern und Schwestern haben sie sich unter den zärtlichen Fürsorge von Mutter, ihrer Betreuerin, prächtig entwickelt. Eines Nachts jedoch erfahren sie die schreckliche Wahrheit hinter ihrem idyllischen Leben. Und nichts sollte mehr so sein wie zuvor. Sie müssen nun fliehen oder sterben.
Lecker.
Verdammter Kannibalist.
Ja.
Ich finde es auch gut, dass Jira den mitgebracht hat, weil die hat damals unseren Manga-Highlights-Podcast gehört. Und da bin ich total darauf eingegangen, dass ich diesen Manga total selbst ge hier gesellschaftskritisch halte. Und sie hat mir zugestimmt, im Gegensatz zu den
Ja.
beiden, die den Podcast dabei waren.
Wobei ich ihn ja ein bisschen anders verstanden habe, ne?
Das stimmt. Was hattest du? Du hattest auch noch so eine Kritik an Massentierhaltung.
Genau, weil mir die Kinder in dem Waisenhaus so ein bisschen vorkommen wie Tiere halt, ja, auf den Schlachthöfen. Die denken halt die ganze Zeit auch, ja, alles schön, alles gut. Die Mutter ist in dem Fall der Bauer, ne, der liebt uns passiert nichts, ja. Und dann denken sie, werden sie irgendwann in irgendeinen Karren geschafft, denken auch, ja, jetzt kommen wir an einen besseren Ort, vielleicht ist es da noch schöner, vielleicht sehe ich da mal eine Wiese oder ähnliches. Und dann, naja, sterben sie.
Ja, aber ganz
Das ist
ehrlich,
voll recht, ja.
woher denken dann die Tiere, wo das ganze Essen herkommt, was sie bekommen? Was denken sie, worum es denen
Ja,
so gut geht, worum es denen so gut geht?
warum denken die Kinder das?
Ja,
Die denken
jetzt
ja auch
wissen
nicht
sie
drüber
es.
nach.
Ja, es hat, ja genau, das ist der Logikfehler.
Ja, auch dieses Bewertungssystem der Kinder nach deren Leistung, weswegen die ja diese ganzen Tests machen und ähnliches. Das gute Fleisch quasi, also die Kinder mit der hohen Bewertung kriegen nur die reicheren Leute und das schlechte Fleisch, wie jetzt hier das Mädchen, was da in der Folge gefressen wird, das kriegen halt nur normale, sagen wir es mal.
Normale reiche
Ja.
Leute.
Und dann gibt es
Ja.
halt die, wie die da auftauchen, diese Monster, die halt nicht mal Straßenkatzen essen.
Ich weiß noch, also gerade wo du sagst, diese Tests, die jeden Tag ablegen müssen. Das war so der erste Moment, wo man bemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Weil man so diese riesig großen Augen sieht, die auf diese Monitore starren, haben diese Kopfhörer, so wie ich jetzt gerade so auf. Und konzentrieren sich da hardcore und scannen halt irgendwelche Strichcodes und müssen diesen Test irgendwie in 10 Sekunden lösen oder sowas.
Also ich hab eher gedacht, das wären ganz am Anfang so irgendwelche Killer, also die werden zu Killern ausgebildet halt, weil die auch so
Ja,
Nummern
schon
tragen.
irgendwie.
Genau, das hat mich eher daran erinnert. Und dann später dann, wo das kleine Mädchen da abgeführt wird von der Mutter halt und diese Wiese ganz hinauf und die beiden schnappen sich noch das Kuscheltier und möchten es ihr ganz gerne bringen und die dann halt entdecken, wie das arme Kind da hinten ich glaube mit einer Rose, ne?
Warte, das darfst du erst in 30 Sekunden sagen oder in einer Minute, weil so lange hat es auch gedauert, bis wir endlich gesehen haben, was in diesem Traktor ist.
Ach so, okay.
Ich hätte ja am Anfang gedacht, dass da wirklich halt SAO-Staffeln drin liegen, warum die da so schockiert sind, aber ja, das tote Mädchen war auch in der Überraschung.
Fertige bitte ein Bild dazu an. Das kommt ganz gut.
Das wird auf jeden Fall das neueste Meme auf 9gag. Also ich sag mal so, Jaku. Ich fand das sehr süß, als wir den gemeinsam geguckt haben, wo du so meintest, so, wie kann man den Kindern bitte Nummern auf den Hals tätowieren? Was ist das denn für eine Gang?
Ja.
Und ich dachte mir so die ganze Zeit, oh, ist das süß, der kennt die Vorlage nicht. Hättest du mal geguckt, wer der Regisseur ist? Schau mal kurz ins Skript rein.
Mamoru Kambe.
Der hat Elfenlied gemacht.
Ja.
Und es ist, also wenn du das so vorher wusste, welcher Regisseur da dran sitzt, also der hat in seiner Karriere schon viel Scheiße produziert. Und Elfenlied, ja, kann man kritisieren, aber das zähle ich nicht zu der Scheiße mit. Ich war ein bisschen, also deswegen bin ich positiv überrascht, weil eigentlich ist schon ein guter Anime. So, und jetzt ist auch die Minute mal rum. Oleg, jetzt kannst du auch sagen, was in dem Traktor drin war.
Ja, und dann lag dort halt natürlicherweise ein totes Kind und die Reaktionen waren, das fand ich auch ganz gut, wie die das auch so präsentiert haben, also die Charaktere selbst halt, wie erschrocken die halt waren und wie Emma da kniend da einfach nur heulend da die ganze Zeit war. Also,
Ja, diese
ne?
Mimiken waren großartig.
Genau,
Ja.
das fand ich halt richtig gut. Da haben die sich echt mal so ein bisschen mal Kopf gemacht.
Auch die Monster zum Beispiel, also die waren schon im Manga ziemlich großartig umgesetzt. Mhm. Und die Animation macht es eigentlich sogar schon noch ein bisschen geiler.
Ja.
Es ist. Und dann auch schon danach die Szene, wo die dann halt so komplett aufgelöst so vor ihren Betten liegen und nicht schlafen können. Und dann hast du diese Musik dazu, die irgendwie so.
Die war so, super. Boah, die Musik war super.
War so ein
dieses Summen. Dieses Summen war die ganze Zeit. Dieses
Meerjungfrauengesang.
Genau. So. Das fand ich geil. Das war wirklich super.
Na, das ist ein krasser Stimmungswechsel innerhalb von einer Episode. Wenn man denkt, ja, wie Friede, Freude, Eierkuchen das am Anfang ist, die hat wirklich noch so kindlich, mit ihren kindlichen Ideen, wie, was machst du, wenn du draußen bist, ja, ich möchte eine Giraffe reiten, und solche Sachen.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ja, und dann auf einmal durch das Auftreten der Wahrheit, diese ganze Stimmung drastisch kippt in die komplette Gegenseite. Also ich fand, das war richtig gut umgesetzt.
Ja.
Wir haben noch so viele Sachen, über die wir bei dem Anime sprechen können. Ich fange mal an mit Emma als Hauptcharakter. Ihr wisst also jetzt wisst ihr es, der Manga kommt aus dem Shonen Jump. Und der Shonen Jump ist nicht dafür bekannt, dass er oft an seiner Formel für Manga-Geschichten schraubt. Und deswegen ist es eigentlich, es ist krass neu, dass wir einen weiblichen Hauptcharakter haben, die halt irgendwie auch schon die ist, die irgendwie körperlich ein bisschen fähiger ist. Weil normalerweise hast du, denkt man Fairy Tale, da hast du ja auch irgendwie das Mädchen so als die so clever ist und sich die Pläne ausdenkt. Hier sind es einfach so zwei Typen. Und das klingt jetzt erstmal nur so, als hätten die das einfach nur getauscht. Okay, ist jetzt nichts Besonderes. Aber Emma passt in diese Geschichte voll gut rein, weil das erfahren wir dann später, ja. Das, beziehungsweise wir wissen es eigentlich jetzt ja schon, also die Leute da in diesem Gracefields-Haus sind alles Futter. Und das ist auch so ein bisschen diese ganze Gesellschaftskritik, die ich irgendwie daran sehe. Für mich ist das so eine Gesellschaftskritik irgendwie so an dem Schulsystem und der Arbeitswelt, dass irgendwie so die Kinder so unter extremem Leistungsdruck gesetzt werden und dann hinterher gehen die halt quasi aus diesem Tor raus und werden dann quasi von den Monstern gefressen, also quasi ihren Chefs dann hinterher in der Arbeitswelt. Und ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, wie sich Jako und Neji denken, wo die beiden mit ihren gesellschaftskritischen Sachen,
ja,
die sie da rein interpretieren.
Das ist gedacht, völlig, ja, dämlich. Man kann doch ein bisschen zu viel interpretieren. die Chefs da nicht auf.
Aber ja. Abschließende Worte von dir, Jaku.
Ja, wie gesagt, also ich bin ja eigentlich eher nicht so der Fan von Animes mit jungen Hauptcharakteren, aber hier muss ich echt sagen, hat mich echt überzeugt. Also ich fand auch echt spannend. Das letzte Viertel halt, wo sie quasi diese ganze Akt begonnen hat mit hier, dass die eine jetzt da rauskommt. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich haben sie ja irgendwie zwischendurch mal gesagt, dass erstmal, wenn man 12 Jahre alt wird, man weggeschickt wird.
Die dumm auch früher.
Achso. Und da begann ja so dieses Ganze, so dieses Drama, also quasi diese Spannung wurde da aufgebaut. Und allgemein fand ich auch schon die allererste Szene, wo ich glaube, Emma war das da, wo sie vor dem Gitter stand, vom Tor, und das ganze Bild erstmal komplett unscharf ist. Und erst wenn sie sich so langsam reinlehnt, halt mal an ihr Gesicht quasi erkennt, fand ich super gut gemacht. Und allgemein halt auch die Zeichnung und auch die, wie ihr schon sagte, die Mimiken alle super stark. Und hab echt Bock eigentlich auf die nächste Folge.
Ja. So, und damit hast du dir verdient, die erste Bewertung abzugeben.
Ich gebe dem eine 7.
Neji, deine Wertung.
Witzigerweise 10 von 10.
Ich bitte dich.
Doch,
dafür sehe ich da zu wenig eigene Konzeptidee irgendwie in der Bildsprache. Deswegen gebe ich dem nur eine 8. Jira, was sagst du?
Ich gebe dir eine 9.
So, und damit kommen wir auf 8,5 von 10.
Ein großer noch dabei gewesen.
Mehr als doppelt so viel wie Girly Air Force.
Das ist auch der erste. Fast
doppelt so viel wie Grimms.
Das ist Dominik auch der erste Anime, den ich überhaupt so eine Punktzahl gebe. Überhaupt.
Du übertreibst ein bisschen.
Er hat mich einfach gepackt.
Guck wirklich erstmal ein bisschen weiter.
Es wird besser, definitiv.
Mach ich ja. Aber die erste Folge war überzeugend.
Ich sage, es wird noch schlechter, weil ich weiß, es ist auch fraglich. es ist fraglich, ob der Anime überhaupt so weit geht. Also.
No? Bei 12 Folgen gehen hat, ich glaube schon, dass die ziemlich weit gehen werden, dass die halt 5 jetzt Bände. Was.
Mal in der Regel.
Ja, aber da passiert schon einiges. Wenn sie jetzt so ein bisschen von dem Zeit im Waisenhaus ein bisschen runterkürzen, können die schon einiges schaffen.
Das klingt voll so, als würden die, also es gibt 100 pro irgendwann nochmal eine zweite Staffel.
Ja.
Das bietet sich so an.
Wie gut der ankommt, ne?
Ja.
Bei Oleg anscheinend ziemlich krass.
Wie gesagt, es war überzeugend.
Und bevor unser letzter Anime-Fights-Gast Gabby die Mistgabel zückt und Neji aus dem Podcast shared für diese hohe Bewertung, weil er meine schon sehr hoch findet, mache ich das selber. Wir sind nämlich schon wieder am Ende und so als letzten Akt, bevor wir fertig sind, sage ich euch nämlich noch flott, was wir nächste Woche gucken. Wieder zur selben Zeit. Wir gucken Rising of the Shield-Hero, das bringt Levi mit. Jakob bringt My Housemate is a Cat mit.
No.
Neji, du hast Quintessential Quintuplets ausgewählt. Mhm. Und ich dachte mir, aus Mangel an Alternativen tue ich Levi mal was Gutes und bringe Mortaten An Angel Flew Down to Me mit. Liegt alles nur daran, weil Jakob und Neji mir schon die guten Sachen weggepickt haben.
Oh.
Welche guten Sachen?
The Promised Neverland hat euch Jira weggepickt. Beschwert euch bei ihr.
Ja, es sind noch ein paar andere gute Sachen in der Season bei, definitiv.
Und damit sind wir raus. Abschließende Worte, Jira. Wie war's?
Ja, ich fand's lustig. Mir hat das Spaß gemacht. Gerne wieder. Also ich komme gerne wieder. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu doof angestellt.
Könnt ihr mal ein paar nette Worte in die Kommentare, egal wo, außer bei Spotify, da gibt es keine Kommentarfunktion, schreiben. Ansonsten, Jaku, du kommst auch wieder, oder?
Ja, also ihr könnt uns auch per Fax erreichen mittlerweile. Und ja, bis nächste Woche.
Gut, Neji.
Es hat wie immer im neuen Jahr vor allen Dingen ganz viel Spaß gemacht und ich sag mal dann auch bis nächste Woche und wir sehen uns.
Im Februar muss ich unser Overlay wechseln, dann kriegen wir ein neues Overlay wieder.
Hui.
Und damit sage ich auch Tschüss.
Tschüss.
Noch ein Teaser. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao.